klassischer Unitag. Vielleicht sogar das Lieblingsseminar. Ihr seid gut vorbereitet, gut drauf. Aber dann kickt die Unsicherheit.
Es gibt halt immer so Leute, die halt so ganz doll herausstechen mit ihrem Wissen und wo ich dann immer denke so, ah, okay, das müsste ich vielleicht eigentlich auch mal wissen. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, dann auch so tatsächlich einen richtigen Beitrag zu leisten.
Alexandra tut, was wir alle kennen, sich vergleichen. Und das kann schon mal zu Selbstzweifeln führen.
Facts und Feelings.
In jeder Folge gucken wir auf ein Phänomen im Alltag, das uns nicht mehr loslässt. Wir probieren, das große Warum zu verstehen und Lösungsansätze zu finden. Mein Name ist Charlene Rogall und heute geht's ums Vergleichen. Welche psychologischen Mechanismen stecken dahinter? Welche Rolle spielt dabei Social Media? Und wie können wir uns vor Vergleichen, die uns runterziehen, schützen? Alexandra ist Mitte 20 und irgendwie auch genervt davon, dass sie sich ständig vergleicht. In ihrem Job als Werkstudentin oder auch auf Social Media. So richtig kommt sie nicht davon los. In der Uni ist es besonders doll.
Da vergleiche ich mich immer sehr, weil ich immer das Gefühl habe, dass meine Beiträge nicht, also qualitativ nicht hochwertig genug sind oder dass mein Wissen nicht tiefgreifend genug ist.
Und wenn wir in der Situation jetzt mal so deinen Kopf aufklappen könnten, was ist so dein innerer Monolog in so einen Momenten?
Es ist halt ganz viel darauf bezogen, wo ich mir denke, so, ah, okay, davon habe ich auch schon mal was gehört. Das klingt interessant. Okay, aber jetzt dieser eine spezifische Fakt, der genannt wurde. Es ging zum Beispiel um die Hexenverbrennung in der frühen Neuzeit. Und natürlich weiß ich als Geschichtsstudentin grob, worum es geht. Und dann machte aber der eine Kommilitone einen spezifischen Fall einer Frau auf. Und ich saß nur so daneben und dachte mir so, okay, das ist wahnsinnig spannend, aber woher weißt du das? Hast du in deiner Freizeit irgendwie ein gesamtes Buch nur über dieses Fallbeispiel gelesen? Es sind halt so meistens nur so ganz kleine Momente. Ansonsten, ja, ne, man weiß mal mehr, man weiß mal weniger, da ist es nicht so schlimm, aber es gibt halt immer so Leute, die halt so ganz doll herausstechen mit ihrem Wissen und wo ich dann immer denke so, ah, okay, das müsste ich vielleicht eigentlich auch mal wissen.
Gibt es einen bestimmten Auslöser für deine Unsicherheit, wann das so besonders in dir hochkommt?
Dass ich mich viel vergleiche und dass ich auch manchmal in so sozialen Kontexten unsicher bin, liegt, glaube ich, daran, dass ich früher in der Schule auch immer sehr viel verglichen wurde, weil ich ein ganz typischer Fall war. Ich war ganz schlecht in Mathe und war dafür halt in allen anderen Sachen relativ gut. Und mir wurde dann halt auch immer gesagt, ja okay, dann musst du jetzt aber in allem anderen aber auch richtig perfekt sein. Das ist wahrscheinlich bei mir ganz persönlich so eine Sache, die sich auch auf den Uni-Kontext überträgt.
Mhm.
Und so im Uni-Kontext selbst habe ich auch gemerkt, ich war auch auf einer Studienreise jetzt mit einer kleineren Gruppe. Das war unglaublich schön, aber da waren auch Doktoranden dabei und natürlich 2, 3 ProfessorInnen und es war unglaublich cool, aber ich habe mich manchmal wirklich gefühlt, als würde ich überhaupt gar nichts wissen, was natürlich auch eigentlich kein Vergleichspunkt ist, weil natürlich bin ich noch keine Doktorandin oder eine Professorin.
Mhm.
Also ne, ich muss diese Dinge ja auch noch gar nicht wissen. Aber gerade in so extremen Situationen, wenn man dann mit Menschen konfrontiert ist, die natürlich großes Wissen haben oder ganz bestimmte Skills schon besitzen, dann fühle ich mich da manchmal so ein bisschen klein mental.
Ja, man weiß es eigentlich selber, ne, dass man sich auch nicht so vergleichen soll und dass es manchmal auch Quatsch ist. Aber trotzdem galoppiert dann die Psyche manchmal so davon und dann macht man es doch irgendwie.
Ja, ich versuche mich da auch immer dann wieder so ein bisschen zurückzurufen und auf mich selbst zu besinnen und mir zu sagen, nee, das ist vollkommen okay. Wenn das jetzt was ganz wichtig ist, dann kann ich mir das aneignen. Das ist alles, ne, halb so schlimm. Aber in diesem Moment denkt man sich dann so, ja okay, hättest du dich mal besser vorbereitet. Hättest du das mal besser vorhersehen sollen, dass jetzt das Fachwissen für dieses Thema gefordert ist.
An dieser Stelle halten wir mal kurz an. Was Alexandra da beschreibt, das kommt uns doch bekannt vor, oder? Wir haben uns deshalb zum Thema Vergleichen Input aus der Soziologie geholt. Maja Günther ist Soziologin, systemische Coachin und Autorin.
Das finde ich ganz spannend, wenn man sich das mal bewusst macht, dass man schon als Kind lernt über den Abgleich oder über das Verhalten der Eltern. Wir vergleichen uns, weil wir ja nicht isoliert leben, sondern in soziale Systeme eingebunden sind. Und da müssen wir natürlich auch lernen, uns anzupassen oder auch unseren Platz zu finden. Und dazu brauchen wir auch andere Menschen.
Maja Günther sagt, wir können uns auf unterschiedlichen Ebenen und Größen vergleichen.
Wir können uns aufwärts vergleichen, das heißt mit Vorbildern, mit Idealen, oder wir können uns abwärts vergleichen. Also da ist ein Beispiel Reality-TV, wenn wir uns Sendungen anschauen von zum Beispiel Hartz-IV-Empfängern und wir selber besser gestellt sind. Und es gibt den Horizontalvergleich. Das sind ähnliche Gruppen oder ähnliche Menschen. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin zum Sport gehe, ja, dann vergleiche ich, wie fit ist die und wie fit bin ich im Moment. Aber ich finde, es gibt auch noch zwei wichtige andere Vergleichsgrößen. Das eine, das kommt immer häufiger jetzt auch durch Social Media, ist der Vergleich mit dem eigenen Idealbild. Das heißt, wir vergleichen uns mit einer Vorstellung von uns selbst, wie wir gerne sein würden. Und dann versuchen wir, diesem Ideal möglichst nahe zu kommen. Und das andere ist ein Vergleich mit einer undefinierten Gruppe. Also ich finde immer, wenn man das Wort Mann hört, man macht das so oder man verhält sich so, das ist ja quasi eine undefinierte Masse. Da gibt es ganz viel auch Vergleichsverhalten, das läuft auf einer ganz unbewussten Ebene ab.
Ja, manchmal schalten wir gar nicht so schnell und schwupp vergleichen wir uns schon wieder. Zum Beispiel beim Scrollen auf den Socials. Kennt auch Alexandra.
Ach ja, Social Media. Ja. Ich habe letztens erst eine dreiwöchige Social Media Pause eingelegt.
Hört sich gesund an.
Ja, also es ging mir tatsächlich auch wirklich gut damit. Ich habe richtig viele kreative Projekte in dieser Zeit gemacht, wo ich mir auch dachte so, was man dann tatsächlich auch für Zeit übrig hat, wenn man nicht die ganze Zeit scrollt und sich die Dinge anderer anschaut. Ich glaube, worin ich mich sehr viel vergleiche, gerade auf Social Media, ist, wenn man so die Bilder von Freunden sieht, wie sie mal wieder schick essen waren oder wie eine alte Schulfreundin schon wieder zum dritten Mal gefühlt dieses Jahr in den Urlaub fährt, was natürlich auch nur so ein ganz kleiner Teilausschnitt aus deren Leben ist. Man sieht ja auch nicht, womit die vielleicht gerade strugglen. Man sieht halt nur diesen einen wunderschönen kleinen Teilausschnitt aus dem Leben und das summiert sich dann halt auf und dann sitzt man vielleicht zu Hause gerade traurig in seinem Wohnzimmer und es regnet draußen und die Freunde haben keine Zeit und dann denkt man sich so, ja, das wäre jetzt schön.
Und die Ironie ist ja auch, wenn Menschen auf Alexandra gucken, dann vergleichen sie sich vielleicht auch und denken, dass sie in bestimmten Bereichen schlechter abschneiden. In Sachen Nachhaltigkeit ist Alexandra schon bei ihren Freundinnen so eine kleine Inspiration. Dieser Effekt, also dass wir aus Vergleichen nach oben Motivation und Impulse ziehen, ist die positive Seite vom sogenannten Aufwärtsvergleichen. Darüber und vor allem auch über das Vergleichen auf Social Media haben wir uns mit der Kommunikationswissenschaftlerin Jana Dombrowski unterhalten.
Also es ist nicht immer alles schlecht, aber dieses Gefühl geht durchaus auf. Und in den Studien sehen wir, dass vor allem auf sozialen Medien durchaus eine Tendenz zu diesen eher Aufwärtsvergleichen, also dass man sich damit vergleicht, dass jemand in etwas besser ist, auch stattfindet. Aber auch eine Tendenz zu ganz vielen positiven Aufwärtsvergleichen. Die fallen uns aber vielleicht einfach nicht so ins Gewicht oder fallen uns im Alltag auch einfach gar nicht so auf.
Mhm. Gibt es denn Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern in Bezug auf das, was verglichen wird?
Also es gibt Hinweise, dass zum Beispiel vor allem junge Frauen von so schadhaften Aufwärtsvergleichen betroffen sind. Da gibt's viel Forschung, vor allem im Bereich von physischen Merkmalen, also Körperbild, Schlankheit, Schönheit. Aber da sind ein paar Probleme, gehen da einher mit dieser Trennung. Zum Beispiel befassen sich diese Studien natürlich auch mit Themen, die vor allem bei Frauen oder sich weiblich identifizierten Personen auftreten. Also sowas wie Körperbild, wenn es dann darum geht, ob ich mich schminke, wie ich mich schminke, ob ich eine reine Haut habe. Das sind meist sehr weiblich konnotierte Themen dann auch. Was heißt, wir wissen einfach auch weniger über Männer, für die ist vielleicht ein ganz anderes Kriterium relevant, zum Beispiel wie viel Muskeln man hat oder wie sportlich man ist. Mhm. Man darf auch nie vergessen, dass Geschlecht eher wie so ein Stellvertreter auch manchmal ist. Also meist liegt es vermutlich gar nicht so sehr am Geschlecht, sondern viel eher an Eigenschaften, ne, die aus dem einen oder anderen Grund an das Geschlecht geknüpft sind. Mhm. Zum Beispiel der gesellschaftliche Druck, dass Frauen physisch vor allen Dingen attraktiv sind. Und dann ist das Geschlecht gar nicht so wirklich erstmal die zentrale Variable, sondern ja der soziale Kontext, der damit einhergeht.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, welche vielleicht auch langfristigen Folgen haben denn diese Vergleiche auf die mentale Gesundheit und die Körperwahrnehmung?
Also es gibt sowohl positive als auch negative Effekte und es wird so groß unter dem Schirm psychologisches Wohlergehen diskutiert vor allen Dingen. Also zum Beispiel gibt's viele Effekte, die in die Richtung Selbstobjektifizierung und Körperunzufriedenheit, schlechtes Körperbild beispielsweise gehen. Man beobachtet auch zum Beispiel, dass depressive Symptomatiken oder Ängstlichkeit ausgeprägter sind. Es kann auch beobachtet werden, dass es manchmal dazu führen kann, dass wir unsere Einstellungen und Meinungen anders lagern, weil wir uns eben versuchen, in diesem sozialen Raum einzuordnen. Oder dass man selbst sich nicht mehr traut, sich so authentisch online darzustellen. Also auch Verhaltensänderungen sind hier durchaus möglich. Die gibt's aber auch in die positive Richtung, wenn man jetzt wieder bei den eher positiveren Aufwärtsvergleichen ist. Also, dass man positiven Selbstwert aufbaut, dass man sich inspiriert fühlt. Das ist nicht immer nur schlecht, sondern es gibt durchaus immer beides.
Das fällt mir hier in unserem Gespräch auch auf, dass du immer wieder die positiven Beispiele auch anbringst. Ist das eine Entwicklung? Gerade auch auf Social Media, wird da mehr mit einem positiven Gefühl im Nachgang verglichen?
Ich würde es nicht unbedingt als Entwicklung sehen, aber ich denke, dass auf jeden Fall die Aufmerksamkeit darauf ein bisschen größer geworden ist, weil eben sehr viele davon berichten, dass die Social-Media-Nutzung irgendwie nicht so gut tut. Irgendwie haben sie ein schlechtes Gefühl, nachdem sie das Handy weglegen oder zu lange auf Instagram gescrollt haben. Und das hat durchaus berechtigt, auch die Plattform so ein bisschen in die Verantwortung genommen. Und ich denke, dass einfach die Aufmerksamkeit da ist. Ich würde aber auch gleichzeitig sagen, dass noch nicht allzu viel passiert ist. Aber in der Forschung ist halt sehr viel passiert. Also da ist häufig der Fokus dann auf die negativen Effekte, weil man halt vor allem, wenn neue Technologien aufkommen, will man erstmal verstehen, wo liegen denn die Probleme? Worauf müssen wir total achten? Was sind die großen Risiken, um zuerst mal die einzudämmen? Mhm. Und dann erst im Nachgang wird sich dann mehr damit beschäftigt, was eigentlich auch die positiven Effekte sind. Und das ist halt bei sozialen Medien definitiv der Fall. Also jede Eigenschaft, die soziale Medien haben, hat seine positiven und auch seine negativen Seiten.
Kann man das irgendwie steuern, dass man eher positive Vergleiche macht als negative? Kann man sich ein bisschen davor schützen?
Ja, also man kann jetzt natürlich nicht einfach sagen, hört auf, euch zu vergleichen, dann ist alles gut. Denn es ist eben so tief verankert, dass wir uns vergleichen. Und es ist ja auch durchaus ein wichtiger sozialer Mechanismus, um uns irgendwie orientieren zu können. Aber wir sind als Nutzer in diesen Inhalten niemals komplett ausgeliefert. Also das möchte ich da auch betonen. Beispielsweise hilft es, sich aktiv mit Inhalten zu umgeben, die einem gut tun. Und das kann man steuern, indem man zum Beispiel sich selbst beobachtet und vielleicht auch selbst einfach darüber nachdenkt, welche Inhalte verursachen denn in mir dieses schlechte Gefühl. Und dann ist hier eine super Strategie, den Accounts zu entfolgen oder den Content zu blockieren aus den eigenen Feeds und eher authentischeren CreatorInnen oder so zu folgen. Also das kann man immer ganz aktiv auch steuern. Ein Vorteil von sozialen Medien, den man durchaus auch gerne nutzen darf.
Ein Versuch ist es ja wert. Erster Schritt, sanft zu uns sein und Accounts, die uns eher missgünstig, neidisch oder missmutig werden lassen, zack, stumm schalten, blockieren. Wenn's was bringt, why not? Das Team für diese Folge: Friederike Seeger, Clara Hoheisel, Frank Klein und ich, Charlene Rogal. Danke und ciao.
Facts und Feelings, eine Deutschlandfunk Nova Produktion. Immer montags, mittwochs und freitags in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.